Wir sind HR1, HR2 Kultur, HR3, HR4, HR Info und UFM. Mit Wir hören dich.
Wir sind mittendrin im großen Radioereignis des Hessischen Rundfunks. Wir haben uns heute das große Thema Migration und Integration vorgenommen und diskutieren hier schon seit anderthalb Stunden mit unseren vier Studiogästen und allen, die sich per Telefon und Internet beteiligen wollen. Im letzten Schritt wollen wir das Zusammenfinden noch ein bisschen stärker in den Fokus nehmen, also nach Lösungen suchen für das Gelingen unseres bunten Zusammenlebens. Amina hier als eine unserer Studiogäste. Bei dir ist es ja, wir hatten es eingangs schon gesagt, eigentlich gut gelungen. Du bist gut integriert. Was würdest du denn generell sagen, was müsste da noch verbessert werden?
Ich glaube, dass man die Angst, besonders die Eltern, die Angst den Kindern wegnimmt. Also angenommen, meine Mutter war jetzt ganz offen gegenüber den Deutschen, nennen wir sie mal, und hat mich auch überall hingeschickt, in jeden Sportverein, wo sie meinte, ich könnte da gut aufgehoben sein oder mir könnte das Spaß machen. Und ich glaube, da fängt es an, Sport verbindet Leute, genauso wie Essen Leute verbindet. Mhm. Und wenn man alle Kinder in Sportvereine schickt, dann sind diese Barrieren, die aufgebaut wurden, können dann viel leichter fallen. Und wenn die Kinder schon mal gute Kontakte haben mit den anderen Kindern, dann kann es genauso wie bei meiner Mutter enden, dass meine Mutter ihrer beste Freundin aus Deutschland kommt und die sich durch mich und ihren Sohn, meinem Freund, kennengelernt haben. Und jetzt ist das super. Wir sind immer noch befreundet nach 15 Jahren. Also es läuft.
Das ist eine Erfahrung, die ja die meisten Eltern machen. Über die Kinder lernt man dann wieder andere Eltern kennen. Und da ist großer Austausch möglich. Carmen Cecilia, wie ist das in deinem Erleben? Ist das ein Punkt, der wichtig ist?
Also ich halte Integration für eine große Herausforderung. Wir brauchen auf alle Fälle viel Zeit und Geduld, Geld und auch Hilfen, um Integration gut bewerkstelligen zu können. Ich halte die Möglichkeiten dafür für begrenzt, vor allen Dingen, wenn der Integrationswille nicht auch von der anderen Seite kommt. Und ich denke, man müsste hier mehr differenzieren. Also ich habe vieles gesehen, vieles kennengelernt. Ich habe eine Familie kennengelernt, die nach kurzer Zeit super Deutsch gesprochen hat, die ehrenamtliche Mitarbeit macht, die Kontakte zu allen Bürgern hat, die eine Arbeitsstelle gefunden hat. Und leider ist für diese Familie der Flüchtlingsantrag nicht bewilligt worden. Ich habe also deshalb bei der Behörde angerufen und hat mir erklärt, dass es für eine Bewilligung keine Rolle spielt, ob man Deutsch lernt, ob man sich engagiert, nicht mal, ob man jetzt straffällig geworden ist, außer eine Gefängnisstrafe bis ab 3 Jahre, aber gut. Also das Hauptargument ist bei so einem Antrag die Geschichte, die der Flüchtling erzählt oder aus der der Grund der Flucht hervorgeht. Und ich finde diese fehlende Differenzierung ein Problem. Ich finde, es müssten viel mehr Konsequenzen greifen, wenn sich jemand gut integriert. Also vor allen Dingen bei dieser Familie, wo es mir wirklich leid tut, weil die eben so mitten im Leben stehen. Und ich bin der Meinung, dass wir viel mehr fordern sollten und nicht nur fördern. Also wir leisten wirklich super Arbeit. Unser Landkreis gibt viel Geld aus für alle möglichen Sachen, die zur Integration eben hilfreich sein sollen. Aber ich bin auch der Meinung, dass es Leute gibt, die nicht integrationswillig sind. Und da ist deutlich für mich die Grenze gesetzt. Und momentan gibt es noch keine Konsequenzen.
Und wenn du sagst Konsequenzen für alle, die sich gut integrieren, welche Konsequenzen meinst du denn für die, die sich nicht so gut integrieren?
Also ich bin ja deutlich kein Politiker. Aber ich denke zum Beispiel, Deutsch muss Pflicht sein. Deutschkurse, auch Deutsch lernen, nach vielen Jahren kein Deutsch sprechen zu können, halte ich für ein Anzeichen, dass jemand nicht integrationswillig ist. Ich persönlich.
Ist das denn schlimm? Blöd gefragt. Man kann ja auch neben seinen deutschen Nachbarn ganz gut nebenherlaufen und sich gegenseitig nicht leiden können. Ich habe im Moment ganz gute Nachbarn, Gott sei Dank. Aber hat man auch schon anders erlebt. Muss man denn überall integriert sein? Tipptopp.
Nein, ohne Deutsch kann ich halt auch nicht arbeiten, sage ich mal. Hm. Das fände ich jetzt zum Beispiel hilfreich, weil ich bin immer noch so von der alten Schule. Eine Gesellschaft lebt dadurch, dass Menschen was hineingeben und auch wieder was herausbekommen.
Ja klar, und da geht es um gesellschaftliche Teilhabe, ja. Und die ist ohne die Sprache eigentlich nicht möglich. Und
deshalb,
das können wir eigentlich nicht wollen, dass es Menschen gibt, die nicht teilhaben können am gesellschaftlichen Leben.
Wollen wir mal eine Stimme hören von jemandem, der offensichtlich ganz gut sich integriert hat hier bei uns in Deutschland, der kleine Rahim.
Ich fühle mich irgendwie voll angekommen. Manchmal sagen auch manche, dass ich wirklich hier geboren bin oder auch so. Da sage ich, nein, ich komme wirklich aus Afghanistan und fühle mich wirklich hier angekommen. Es ist ein ganz anderes Leben, hierher zu kommen. Und man sieht, dass in den Supermärkten alles so sauber liegt. Alle laufen ganz normal, da liegt kein Müll. Die Autos fahren normal, es wird nicht gehupt, wird nicht geschrien, keiner wird geschlagen, keiner läuft mit Waffe rum, keiner sagt zu jemandem, geh ins Haus und sind hier gleich Taliban oder so. Und das ist in Deutschland voll gut und fühle mich auch wirklich hier wohl, aber halt nur von den Jugendlichen und so. Ich würde noch mehr von denen erwarten, dass die das auch mal einsehen werden, dass es wirklich schlimm ist, wenn man im Krieg lebt und so. Und das finde ich einfach nicht fair. Man muss einfach jetzt wirklich denken, dass alle Menschen gleich leben und auch das gleiche Blut haben. Man will wirklich auf der Erde einfach nur leben. Und jeder Mensch hat eine Chance, auf der Erde zu leben. Das muss man wirklich einsehen.
Unglaublich, so ein kleiner, junger Afghan, ich glaube, er ist noch nicht mal 10 Jahre alt und spricht so ein wahnsinnig gutes Deutsch, süß, völlig akzentfrei. Also es ist kaum zu fassen, der absolute Wahnsinn. Also hoffen wir für ihn, dass es noch weiter besser wird mit seiner Integration, auch in der Klasse, da gibt es wohl noch Probleme. Aber wir kommen nochmal zurück auf Carmen Cecilia und die Forderungen an die Politik, was denn von dieser Seite kommen müsste, damit das hier gut funktioniert.
Es müsste einfach die politisch Verantwortlichen von allen Parteien sich zusammensetzen und überlegen, was kann ich machen, um eine weitere Spaltung zu verhindern. Wenn man überlegt, wie stark die AfD jetzt im Osten wird, das ist nicht gut für das Land.
Ich finde, dass man die Flüchtlinge oder Migranten, die wirklich negativ auffallen, auch so schnell wie möglich wieder abschieben soll. Das ist meine Meinung. Das dauert zu lange, bis man da zum Entschluss kommt, der wird abgeschoben oder nicht. Und die sich hier benehmen, wie die Masse, die sind auch herzlich willkommen, meiner Ansicht nach.
Man muss das ein bisschen abstecken bis zu einer gewissen Anzahl. Also man kann ja nicht so viele Leute reinholen, dass man dann sagt, die können uns die Rente sichern. Das ist ja auch irgendwo Quatsch. Man muss dann schon sagen, bis zu einer gewissen Grenze und dann ist gut, dass das dann keinen Überfluss gibt, weil sonst stirbt dann irgendwann die deutsche Gesellschaft aus.
In erster Linie darf das Problem oder generell Migration nicht ignoriert werden. Einfach dafür zu sorgen, dass die Leute, die hierher kommen, einfach Deutsch lernen, um sich einfach ganz normal verständigen zu können. Dass man natürlich auch die Wertevorstellungen, die wir haben, versucht zu vermitteln. Dass deutsches Recht gilt und das deutsche Wertesystem, dass eben nicht irgendwie Gruppierungen gibt, die irgendwie das Recht auf eigene Faust durchsetzen wollen, entweder nach außen oder auch nach innen hin, die gar nicht mehr zur Polizei gehen oder die Polizei sich da nicht mehr hintraut oder sowas. Also ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo dann irgendwo die Grenze ist, zu sagen, was jemand privat seine Religion auslebt, ist Privatsache, aber trotzdem gilt deutsches Recht und deutsches Gesetz.
Die Politik müsste mehr auf die Menschen und auf die Bürger zugehen. Nicht nur, wenn Wahlkampf ist, sondern auch sonst. Sich die Probleme anhören.
Man muss der Politik zuhören, wie die Politik auch uns zuhören muss. Uns als Bürger. Und wenn jeder dem anderen zuhört, dann kommen wir auch zum anständigen Ergebnis. Eine Win-Win-Situation. Die Politik nimmt die Wünsche der Bürger und die Bürger die Wünsche der Politik ernst.
Also schon deutsche Standards in dem Sinne markieren, dass es klar werden muss, es gibt Sachen, die können hier nicht passieren, es darf nicht sein. Aber eben, indem man Zufriedenheit schafft, auch irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis von politischem Extremismus nehmen von allen Seiten. Ein sozialer Mindeststandard vom Leben, Lebensstandard, aber auch das Gefühl, dass man ernst genommen wird in den Problemen, die man hat. Also politische Stellvertretung, vielleicht auch religiöse Stellvertretung, wenn man immer vom christlichen Abendland spricht, fühlt man sich vielleicht irgendwann hinten angestellt als Muslim.
Da war jetzt einiges drin, was die Politik vielleicht anders machen müsste oder wo sie sich präsenter zeigen müsste. Susanne, hast du da noch Ergänzungen oder fandst du das jetzt schon ziemlich umfassend?
Das war sehr umfassend. Was ich denke, was auch wichtig ist, ist der Ghettoisierung vorzubeugen. Also Neukölln war ja so ein Stichwort vorhin.
In Frankfurt-Bornheim zum Beispiel, finde ich, ist das gut gelungen. Wir haben eine Mischung aus Sozialwohnungsvierteln, aus anderen Vierteln. Es leben Menschen aus aller Welt in Bornheim und es ist normal, dass ich beim Türken einkaufen gehe, bei einem Albaner in ein anderes Geschäft. Man plaudert, auf dem Markt arbeiten Kurden, ich weiß nicht, also wir sind aus aller Herren Länder dort und ich habe den Eindruck, das funktioniert gut, weil das so eine Mischung ist an Wohnmöglichkeiten verschiedenster Art. Und das ist bei der Städteplanung meines Erachtens auch zu berücksichtigen. Das würde vorbeugen, dass es so Ghettos gibt, in die zum Beispiel die Polizei sich vielleicht auch nicht mehr reintraut und so, ja, so Gruppen unter sich bleiben können.
Habt ihr den Eindruck, dass die Zahl der Migranten auch entscheidend ist dafür, dass es funktionieren kann mit der Integration? Also so eine Art Obergrenze, die ja auch schon öfter diskutiert worden, ist das ein wichtiger Aspekt oder sagt ihr, wir haben eigentlich Platz für alle?
Darf ich was dazu
sagen?
Ja,
natürlich.
Also ich finde, dass es auch eine Europafrage ist. So, weil es gibt Länder in Europa, die halt auch diese Obergrenze haben oder beziehungsweise sich weigern, weitere aufzunehmen. Und in der EU sind auch skandinavische Länder, sage ich mal, ja, und die sind, sage ich mal, so weit weg von der Problematik, dass dort fast, also wenig aufgeteilt wird. Und ich finde, das sollte Europa schon als Gemeinschaft stemmen, so als Europäische Union, weil es ein europäisches Problem ist. Natürlich reden wir jetzt aus Sicht aus Deutschland und ich finde, dass da einfach das Gespräch oder der Konflikt europaweit irgendwie in den Griff bekommen werden muss. Weil Deutschland, finde ich, alleine das nicht stemmen kann, was aber wiederum nicht heißt, dass wir irgendwie keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen können. Nur die Frage ist dann halt auch irgendwie Gebäude und sowas muss ja alles gestellt werden. Und dann umso mehr Leute kommen, umso mehr Klassen braucht man, um irgendwie den Leuten die Sprache beizubringen, umso mehr Leute braucht man. Deswegen, und diese Leute muss man ja dann auch wieder finden und die müssen sich ja wieder bereitstellen. Also das ist dann wieder etwas, was man nicht alleine stemmen kann.
Und jetzt schon schwer genug, Lehrer zum Beispiel zu finden.
Richtig. Und das ist dann halt wiederum die Problematik, die dann wieder aufkommt, wenn wieder neue Leute kommen. Wir sagen ja nicht nein, stopp, aber wir müssen ja irgendwie das organisatorisch auch irgendwie hinbekommen. Und das ist für Deutschland, denke ich mal, ganz schwer. Deswegen sollte Europa da irgendwie dann auch eine Lösung finden. Und das ist eine Europafrage, finde ich auch, ja.
Wir hören dich in HR1, 2, 3, 4, UFM und HR Info. Wir reden heute über das Thema Herkunft, Kultur, Religion. Wie finden wir zusammen? Weil ganz viele in Hessen gesagt haben, das ist ein Thema, das uns oft genug leider nach wie vor spaltet. Wir reden mit Ihnen. Wir wollen Sie ja hören. 0800 800 4 mal die 7. Sie können mitdiskutieren über deutschland2019.de. Wir reden auch mit unseren Studiogästen. Das sind aus Hessen Carmen Cecilia aus Hünfeld, 49 Jahre alt, Bibliothekarin Susanne aus Frankfurt, 57, Spiridon Koray, den haben wir gerade gehört, er ist 24, arbeitet unter anderem in einer Bäckerei. Und wir haben noch Amine aus Wiesbaden, 21 Jahre alt. Und wir haben Emra aus Großheubach. Er ist Jungunternehmer. Wir haben jetzt gerade so den großen europäischen Blick drauf gehört, auf die Frage, wie klappt Integration vielleicht besser? Du hast einen ganz kleinen, lokalen, habe ich gehört, richtig?
Ja, erstmal schönen guten Abend und danke, dass ich mich bei der Unterhaltung, Diskussion beteiligen kann. Wie gesagt, ich bin Jungunternehmer in der Elektrobranche. Mhm. Und mein großer Aspekt, auch für die Runde oder auch an alle Hörer, ist, wir müssen unsere Angst, unsere eigene Angst überwinden, der Integration, uns zu integrieren. Ja. Ich rede von mir selbst in dem Punkt. Mhm. So, ich habe ausländische Wurzeln, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Spreche auch akzentfrei fast Deutsch, ja.
Mhm,
ich muss sagen, als ich Jungunternehmer geworden bin vor 2 Jahren, haben sich für mich viele Türen geöffnet, ja. Mhm. Und ich bin vor 2 Jahren einer Werbegemeinschaft beigetreten. Das ist bei uns hier in Großheubach, in einer kleinen Gemeinde, soll es die Unternehmer unterstützen. Anfangs hatte ich sehr große Angst davor. Ja, wie werde ich da aufgenommen? Kann ich da mitreden? Oder werden die Leute mich verstehen? Ja. Und ich muss sagen, als ich meine Angst überwunden habe, das Ganze anzugehen, ja, habe ich gemerkt, dass das Feedback, dass die Leute auch sehr überrascht waren, ja, dass sich da jemand Junges mit ausländischen Wurzeln versucht zu integrieren. Ich muss zurück sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich wurde da aufgenommen. Ja. Ich habe Freunde kennengelernt dadurch, sage ich mal, andere Unternehmer, mit denen ich heute mich ganz normal unterhalten kann.
Aber warum?
Ja, an diesem Aspekt.
Warum warst du überhaupt erstmal so skeptisch und warum sagst du als jemand, der von hier kommt und hier aufgewachsen ist, ich muss mich hier integrieren?
Das ist erstmal natürlich das Aussehen. Ja. Also wenn Sie mich am Telefon hören, dann
hört man es nicht, ne? Aber wenn man es sehen würde, was würde man sehen?
Genau, das würden Sie dann erstmal einen Südländer sehen, ja, dunkle Haare, ein bisschen dunklere Hautfarbe, ja, und vielleicht auch manchmal auch ein grimmiger Blick, ja. Der dann natürlich auch manche.
Du bist halt Unternehmer, den haben auch Deutsche.
Manche auch mal ein bisschen abschreckt, ja, und sag mal so bald, deswegen auch sehr wichtig die Sprache. Also Integration läuft über Sprache, ja. Und das muss wirklich da sein, ja, und das muss auch gefördert werden. Die Sprache muss da sein, um sich richtig artikulieren zu können und auch vielleicht das Gefühl, den Ausdruck wiederzugeben. Ja, das ist, ich glaube, das große Problem bei den Südländern, ganz egal, ob sie jetzt aus Italien kommen oder aus Griechenland oder aus der Türkei, ja, einfach dieses Temperament so dem Gegenüber zu erklären, dass es vielleicht auch nicht falsch verstanden wird. Ja. Ich würde auch gerade auch noch zum letzten Thema, ich würde nicht die Integration den Politikern von Europa hinterlassen. Ja, es muss jeder seinen Beitrag dazu leisten, ja, diese Integration weiterzubringen.
Da sind wir genau an der richtigen Stelle. Wenn jeder seinen Beitrag leisten muss, dann ist das eine Forderung an die gesamte Gesellschaft. Und da haben auch ganz viele Menschen in unserer Wirbox schon eine Meinung dazu.
Ich meine, man kann ja ein bisschen offener an die Sache hingehen und nicht direkt mit Vorurteilen kommen, beziehungsweise sich auch mal eine eigene Meinung bilden.
Also ich finde, dass diese Spaltung eigentlich unnötig ist. Da sind viele auch fähig und wollen integriert werden. Und ich finde, da ist auch überhaupt kein Problem. Das ist schon generationenabhängig. Ich merke das selbst, unter anderem durch meine Familie. Die Denkweisen unterscheiden sich je nach Generation, mit der ich gerade spreche. Wenn ich zum Beispiel meine Großeltern da als Beispiel nehme, die sind dem Thema jetzt eher noch nicht so wirklich zugeneigt. So. Meine Eltern schon deutlich mehr, die sind auch noch recht jung. Und dann komme halt ich bin schon aufgewachsen mit Integrationsklassen. Ich hatte Migrationsschüler bei mir damals, die haben auch mit mir zusammen meinen Abschluss gemacht. Also ich sehe da überhaupt keinerlei Probleme darin, diese Menschen zu integrieren, mit denen zusammen zu leben, mit denen zusammen Ziele zu erreichen.
Gesellschaftlich ist es eben einfach wichtig, dass es sich ein bisschen mehr durchmischt, dass Leute eben auch mit anderen in Kontakt kommen. Dann versteht man das eben auch ein bisschen und akzeptiert das und toleriert es auch eher. Weil ich glaube, viele haben einfach Angst vor dem Fremden, wo sie überhaupt keinen Kontakt für haben. Das sieht man ja gerade, dass in Teilen Deutschlands, wo viel weniger Ausländer sind, die Angst vor Ausländern die größte ist. Und ich glaube, man kann nur diese Angst bekämpfen, indem man eigentlich sieht, dass wir alle auch Menschen sind einfach.
Ja. Wir haben schon auch andere kulturelle Landfrauen bei uns in den Vereinen und wir haben immer positive Sachen, weil man kann viel voneinander lernen, andere Menschen wertzuschätzen, aber auch deren kulturellen Hintergrund. Das prägt uns Menschen und wir können uns selber weiterentwickeln, wenn wir offen sind. Diese Herzlichkeit und Offenheit ist sehr, sehr wichtig.
Also Forderungen an uns alle, dass das gelingen kann, wenn wir immer mehr Menschen hier integrieren. Wir haben auch in den Nachrichten heute gehört, es landen wieder mehr Menschen auf den griechischen Inseln. Also das Problem reißt nicht ab. Und viele sagen auch, ja Mensch, da müssen wir ja ganz schön viel Geld investieren. Unsere Reporterin Selina Rust hat mal geschaut, wo denn das Geld hingeht und ob wir vielleicht am Ende wieder etwas zurückbekommen, wenn die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert sind.
Es ist eine Zahl, die Schlagzeilen machte und für Zündstoff sorgte. 23 Milliarden Euro hat der Bund im vergangenen Jahr für Flüchtlings- und Integrationshilfe ausgegeben. Das sind 2 Milliarden Euro mehr als noch im Jahr 2017 und damit ein Rekordwert. Wofür wurde das Geld ausgegeben? Der größte Einzelposten dieser Rechnung ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. So unterstützt Deutschland afrikanische Staaten, damit weniger Menschen die gefährliche Flucht über das Mittelmeer antreten. Das hat 8 Milliarden Euro ausgemacht. Auch ein großer Posten, die Bundesländer und Kommunen. Sie haben vom Bund 7,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung, Unterkunftskosten oder Asylbewerberleistungen erhalten. Dazu kommen noch Ausgaben für Integrationsleistungen und Unterstützung für Menschen ohne Arbeit. Insgesamt macht das also 23 Milliarden Euro. Ist das wirklich so rekordverdächtig? Nein, sagt Marius Clemens vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
Ganz konkret kann man das gar nicht so richtig quantifizieren, denn die Kosten und auch die Einnahmen sind nicht eindeutig zurechenbar.
Heißt konkret, unter den 23 Milliarden Euro sind einige Posten zusammengefasst, die nicht ausschließlich nur mit Flüchtlingshilfe zu tun hätten, so Marius Clemens vom DIW.
Man kann nicht sagen, dass diese 23 Milliarden nur die Kosten der Geflüchteten darstellt, sondern es sind Kosten, die im Zusammenhang mit der Fluchtzuwanderung zu sehen sind. Und diese Kosten kommen eben im Endeffekt ja auch Teilen der Bevölkerung in Deutschland und auch deutschen Unternehmen zugute.
Zum Beispiel die Ausgaben für Kinderbetreuung. Das kommt nicht nur den Flüchtlingskindern zugute, sondern allen Kindern. Auch vom sozialen Wohnungsbau profitieren nicht nur Flüchtlinge. Somit stehen zwar 23 Milliarden Euro im Regierungsbericht, wie viel aber ausschließlich für Flüchtlinge ausgegeben wurde, das ließe sich nicht sagen, so der Experte. Aber es gibt auch eine Gegenrechnung, nämlich die Einnahmenseite. Wenn Zuwanderer eine Arbeitsstelle haben, dann zahlen sie Steuern und zahlen auch in die Rentenkasse und das Sozialsystem ein. Am Ende könnten diese Einnahmen die Ausgaben für Flüchtlingshilfe wieder ausgleichen, so das DIW. Heute sei bereits mehr als ein Drittel der Flüchtlinge berufstätig, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarktforschung.
Das liegt klar über den Erwartungen, die wir 2015 gebildet haben.
Wann genau sich Einnahmen und Ausgaben ausgleichen könnten, das hänge von vielen verschiedenen Faktoren ab. Davon, wie viel der Bund in Integrationsmaßnahmen investiere, aber auch davon, wie schnell Flüchtlinge im Arbeitsmarkt integriert seien. Da sei man auf einem guten Weg, so Arbeitsmarkt- und Migrationsexperten, aber noch lange nicht am Ziel.
Geld brauchen wir, haben wir gehört jetzt gerade ausführlich.
Ja, umsonst ist es nicht zu haben.
Für gute Integration, Sprache muss gelernt werden. Was brauchen wir noch, Susanne?
Ui, jetzt hast du mich erwischt.
Das ist ein weites Feld, ne, was man alles braucht, ja.
Ja, einfach die Neugierde aufeinander, Toleranz auf alle Fälle. Und ich habe an mir selber gemerkt, dass mich diese Interviewanfrage, diese Anfrage hier teilnehmen zu dürfen, nochmal sehr angeregt hat, mich viel mehr mit dem Thema zu beschäftigen und mich auch zu fragen, was kann ich tun? Was weiß ich, wir brauchen mehr international zusammengesetzte Teams oder sowas bei der Arbeit. Wo kann ich vielleicht ehrenamtlich was tun? Also ich denke, das ist wichtig. Carmen, Cecilia, du bist ja da sehr engagiert. Ich finde das bewundernswert und das machen viele andere. Und das ist wichtig und das gilt für beide Seiten, aufeinander zuzugehen und neugierig zu sein und vielleicht auch mal eine dumme Frage zu stellen, aber miteinander zu sprechen.
Beim Thema dumme Fragen, Amina, hast du ja so ein schönes Beispiel genannt, von wegen mit dem Kopftuch unter die Dusche. Wie ist das, wenn du das hörst, dass das alles so viel Geld kostet, denkst du, das ist auf jeden Fall gut angelegtes Geld?
Ich weiß nicht, ich hoffe es auf jeden Fall. Es wäre toll, wenn das alles so klappen würde und wenn sich die Zahlen auch ausgleichen würden, wäre es natürlich wünschenswert. Ich kann ja, wie gesagt, nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube, Bildung und Integration ist nie falsch angelegtes Geld. Da kann man nie was falsch machen und sollte man auch immer machen.
Sie können auch mitdiskutieren über deutschland2019.de. Da werden teilweise Minimalforderungen gesagt, sagen wir zum Beispiel Heiko schreibt gerade eben, es gibt das Grundgesetz, da steht eigentlich schon alles drin. Mehr braucht es nicht für Integration, lesen wir daraus. Kann man das unterschreiben? Oder ist das vielleicht doch zu wenig? Carmen, Cecilia.
Also das Grundgesetz ist auf alle Fälle eine sehr gute Grundlage.
Ja, und Heiko schreibt auch noch, das Schlimme ist, dass viele hier das Grundgesetz nicht akzeptieren. Ist das was, was du auch so sehen würdest, wenn man mit deiner Erfahrung von Zugewanderten, du hast ja viele Kontakte?
Also wir hatten witzigerweise mal ein Flugblatt, da hat sich ein Flüchtling beschwert, dass alle Menschen hier so freizügig rumlaufen. Und dann gab es ein Flugblatt, dass man doch bitte nicht mehr oberkörperfrei Rasen mähen sollte, aus Rücksicht und Toleranz unserer neuen Mitbürger. Und das fand ich sehr witzig. Also es waren die Männer gemeint und nicht die Frauen. Das fand ich sehr lustig,
auf
die
Idee zu kommen.
Dann wäre es vielleicht umgekehrt gewesen. Ja.
Ästhetische Gründe quasi.
Ja, bei manchen schon.
Spiridon, Koray, wenn wir drüber reden in unserer Abschlussrunde, was braucht es, um Integration besser zu machen? Was ist deine Idee, dein Vorschlag?
Ja, also ich finde auch, genauso wie Amina, dass wenn man in Bildung oder in Integration, ja, in diese Arbeit halt Geld investiert, das ist niemals falsch angelegt. Und ich finde, dass man einfach weiterhin den Menschen Chancen bietet, sie aber auch mit dem Grundgesetz auch gut vertraut macht, ja, dass man denen auch sagt, dass es hier Religionsfreiheit gibt, ja, und dass die auch wissen und keine Angst haben, dass sie irgendwie ihre Kultur abgeben müssen, so, weil das müssen sie nicht. Und nur, dass man trotzdem irgendwie die Toleranz hat, sich auch den Werten hier in Deutschland auch, sich, was heißt zu beugen, aber einfach die auch anzunehmen einfach und zu verinnerlichen. Und weil so kann man sich dann auch gut in diese Gesellschaft hier einführen, integrieren, ja. Und deswegen sag ich, man muss weiterhin Chancen bieten, Toleranz, und man soll einfach auch dran glauben, dass Integration funktioniert, weil sie auch funktioniert. Hm.
Das war viel zum Thema Fördern. Wir haben vorhin schon mal das Stichwort Fordern aber auch gehört, das gute alte Schröderwort. Dagmar Priebke hat noch was in unserer Wirbox, in unserem mobilen Studio gesagt zu diesem Thema.
Beide Seiten müssen sich verändern, weil Integration ist natürlich nicht eine Einbahnstraße, sondern das sind zwei, die miteinander zu tun haben. Also das, was wir als fremd empfinden, das gestehen wir uns gar nicht ein und versuchen gar nicht, dabei aufeinander zuzugehen. Das hat immer in unserer Gesellschaft damit zu tun, dass es sozusagen auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht. Natürlich müssen sie an manchen Stellen als Staat auch Härte zeigen. Ja, das fällt mir natürlich sehr schwer. Aus diesem antiautoritären Umfeld fällt es unglaublich schwer, sowas zu sagen. Ja, aber die Erfahrungen zeigen, dass es wahrscheinlich so ist.
Und Susanne Labonte hat in unserem Live-Chat passend dazu noch geschrieben, wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn jeder Deutsche mal drüber nachdenken würde, was es heißt, ein guter Deutscher zu sein, in Anlehnung an unsere Verfassung, an unsere Gesetze. Ja, wir sind am Ende unserer 2 Stunden und die eine Hörerin hat vorhin so schön gesagt, wir können uns selber weiterentwickeln, wenn wir offen sind. Da würde ich ergänzen, grundsätzlich offen, aber auch mit klarem Blick auf das, was wir an unserer Gesellschaft schätzen und wo wir von den Zugewanderten dann auch verlangen können, dass sie die Vorteile von Demokratie, Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit schätzen lernen. Also auch eine Offenheit von der anderen Seite. Auf deutschland2019.de finden Sie unsere Sendung jederzeit nochmal, wenn Sie da nochmal reinhören möchten. Und da wird auch weiter gechattet und diskutiert und das kann man sich da auch alles wunderbar angucken.
Schönes Statement gerade übrigens auch im Chat von einer Hörerin namens Ronja. Fast auch ein gutes Schlusswort. Ich war es nicht. Irgendwann wurden auch die Bouffiers und Lafontaines nicht mehr auf ihr Woher angesprochen und später dann die Schimanskis und Podolskis und irgendwann wird es den Öztürks genauso gehen. Es dauert halt ein bisschen. Muss man Geduld haben, hä? Schön. Amine nickt.
Auf jeden Fall. Ja. Das kommt mit der Zeit, glaube ich.
Was nehmen wir mit aus dem Abend heute? Schlusswort Susanne. Susanne?
Ich fände mehr solcher Sendungen ganz toll. Okay. Glückwunsch an euch. Und weiter neugierig sein und klar sein bei dem Thema und sich weiter interessieren.
Wenn Sie mitdiskutieren wollen, weiter, wie gesagt, deutschland2019.de. Es geht auf 20 Uhr. Wir machen gleich weiter hier im Hessischen Rundfunk in HR1 mit der Lounge mit Tommy Stärker. In HR2, da gibt es die Sendung Kaisersklänge mit Nils Kaiser. In HR3 gibt es Mirke Förster gleich mit ihren Lieblingssongs. HR4 spielt Musik in der Luft. In UFM ist Nico Potzka gleich am Start für Sie. Und in HR-Info wird es heute auch noch spannend. Da kommt gleich die Tagesschau und später dann noch die Champions League in der Konferenz. Lissabon gegen Leipzig und Borussia Dortmund gegen Barcelona. Das wird auch noch ein schöner Abend.
Vielen Dank, Gunnar.
Doris Renk und Gunnar Töpfer hier. Einen schönen Abend Ihnen.